So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Beginn des Semesters und zu dieser Vorlesung über Krisen und Katastrophen aus der Sicht unterschiedlicher Naturwissenschaften und in philosophischer Perspektive. Krisen und Katastrophen sind allgegenwärtig, da kann man hinschauen, wohin man möchte. Die Finanzkrise ist seit Jahren schon virulent. Naturkatastrophen da und dort, persönliche Krisen, medizinische Krisen und so weiter und so fort. Das Thema bleibt uns erhalten, auch wenn die Welt nicht am 21. Dezember, wie einige prophezeit haben, unterging. Wir kommen noch darauf zurück. Zunächst ein paar formale Punkte. Zunächst, wer von Ihnen studiert im Hauptfach Philosophie? Okay, also doch die meisten. Andere Fächer, Biologie, Psychologie? Okay, also, bitte. Die meisten Philosophie, also ich werde den naturwissenschaftlichen Teil der Vorlesung natürlich so gestalten, dass sie gut verständlich sind und setze diesbezüglich nicht viel an Vorkenntnissen voraus. Zweiter Punkt für Anrechenbarkeit, wer immer wieder danach gefragt wird, also das ist der Modul Mensch und Natur. Dafür ist es anrechenbar, möglicherweise auch für andere, aber das weiß ich nicht, das weiß ich sicher. Mensch und Natur oder Natur und Mensch, wie auch immer das dann genau heißen mag. Dritter Punkt, das hat noch Zeit, aber gleich vorweg, Prüfungen. Immer habe ich 4 Prüfungstermine, wie auch vorgesehen ist. Der erste wird Ende des Semesters stattfinden, der zweite Ende der Semesterferien, irgendwann Ende September, der dritte gegen Weihnachten, nächsten Weihnachten und der vierte dann irgendwann Ende Januar 2014, falls nicht vorher ein Komet kommt. Zur Literatur, ich habe zu der Vorlesung 2 Bücher angeführt, wie Sie in der Ankündigung gesehen haben werden. Ein Buch von Herrn Erhard Oehse, Katastrophen, Triebkraft der Evolution, und mein eigenes Werk zum Thema Die Boten der Nemesis, Katastrophen und die Lust auf Weltuntergänge. Das Buch darf ich natürlich ohne jede Bescheidenheit empfehlen, weil das natürlich auch zum Teil Prüfungsstoff sein wird. Obwohl ich nicht das Buch vorlesen werde, es wird einiges hier zur Sprache kommen, das mit dem Buch nicht oder noch nicht stellen konnte. Anderes wiederum werde ich modifizieren, das ist ganz klar. Aber wie gesagt, vorweg, das Buch ist eben zum Thema vorzumerken, um nicht zu sagen, zu empfehlen. Zu viel Eigenlob sollte man sich nicht gönnen. Ich glaube, das war jetzt momentan an technischen Einzelheiten alles. Haben Sie Fragen inzwischen? Gut, wenn das nicht der Fall ist, ich begrüße Sie noch einmal. Ich freue mich über einige, über viele neue Gesichter, einige mir schon bekannte Gesichter. Beide sind mir sehr willkommen. Und jetzt gehen wir gleich zurück zum 21. Dezember 2012. Ja, ich werde in der heutigen Vorlesung das vorweg eine allgemeine Einführung in das Thema geben und im Wesentlichen die Punkte aufzählen, die uns da beschäftigen werden im Vorhinein, damit Sie keine falschen Erwartungen haben oder dann enttäuscht werden. Eines gleich vorweg, ich werde hier sicher nichts vortragen über Krisenprävention oder Ähnliches. Die Vorlesung hat nicht beratenden Charakter, sondern eher beschreibenden Charakter über Krisen und Katastrophen. Am 21. Dezember des Vorjahres hätte bei esoterischen Kreisen die Welt untergehen sollen. Und zwar hatten sie da berufen auf den Maya-Kalender, was schon mal ziemlich falsch war, weil der Maya-Kalender mit dem 21. Dezember des Vorjahres nicht das Ende der Welt signalisierte, sondern nur das Ende einer bestimmten Periode bei diesem alten Kulturvolk. Inzwischen, das habe ich gestern erst in Vorbereitung auf die Vorlesung im Internet gesehen, gibt es neue Berechnungen nach dem Maya-Kalender wieder. Der definitive Weltuntergang kommt also, wie gesagt, auf der Basis dieses Kalenders im Jahre 2114. Also das braucht uns dann wirklich nicht mehr zu beunruhigen, denn sogar die Jungen unter Ihnen werden das Jahr 2114 wohl leider doch nicht mehr erleben. Aber ich bin sicher, es wird noch viele andere Prophezeiungen vorher gegeben. Und wir müssen uns jederzeit auf den Weltuntergang einstellen. Übrigens war der 21. Dezember interessanterweise ein ziemlich ereignisloser Tag. An dem Tag ist überhaupt nichts passiert. Es gab kein Flugzeugunglück, keine Eisenbahnentgleisung, soviel ich weiß, kein Erdbeben, keinen Vulkanausbruch, einer der langweiligsten Tage überhaupt. Aber am 15. Februar dieses Jahres, Sie werden das noch im Kopf haben, sind gleich zwei Dinge passiert. Ein Meteorit ist auf Russland, in Russland abgestürzt und hat ungefähr 1.200 Verletzte gefordert und Häuser zerstört und so weiter und so weiter. Das war ein sehr kleines Ereignis. Ich möchte es bitte nicht die Dinge schmälern, weil die Leute, die da betroffen waren, die haben das nicht als klein empfunden. Auch wir würden blöd schauen, wenn da plötzlich ein Feuerball am Himmel erscheinen würde und da die Fensterscheiben zerplatzen, da würden wir auch momentan nicht wissen, was los ist und vielleicht glauben, das Ende von allem. Aber in großer Perspektive war das ein völlig kleines, harmloses Ereignis. Der Meteorit war nur einige Meter, hatte nur einige Meter Durchmesser. Das Interessante bei dem Ereignis ist eines, oder war eines, erstens, es hat niemand vorhergesehen. Das kam ganz plötzlich. Und das Zweite, dass es da unterschiedliche Interpretationen auch gab, das wird uns immer wieder auch beschäftigen, Verschwörungstheorien und so weiter, da war sogar zu lesen, dass einige Leute auf die USA verschoben haben, dass die den Meteoriten irgendwie geschickt hätten und so weiter. Also bei Katastrophenszenarien gibt es immer wieder Verschwörungstheorien, wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, das war also ein relativ harmloses Ereignis. Ohne, wie gesagt, jetzt die Ängste der Menschen dort irgendwie zu schmälern. Der Asteroid, der am selben Tag zum Glück an der Erde vorbeiflog, allerdings schon in sehr gefährlicher Nähe zur Erde, war schon eine andere Dimension. Circa 50 Meter Durchmesser. Wäre der auf eine Millionenstadt herabgefallen, sagen wir auf Wien, dann gäbe es diese Stadt nicht mehr. Dann gäbe es diese und andere Vorlesungen dieser weiteres nicht und es gäbe auch sonst keine Veranstaltungen mehr in dieser schönen Stadt. Vor 65 Millionen Jahren, wir werden später das noch ausführlicher besprechen, gab es ein Ereignis von noch einmal ganz anderer Dimension. Da kam ein Asteroid auf die Erde geflogen von 10 Kilometern Durchmesser. 50 Meter würde eine Millionenstadt zerstören und hier 10 Kilometer Durchmesser. Der Asteroid hatte ungefähr die Größe des Mount Everest. Bekanntlich ist der Mount Everest etwas höher als der Kahlenberg, über 8.800 Meter hoch. Stellen Sie sich vor, diese Masse kam mit einer Geschwindigkeit von 30.000 Kilometern pro Sekunde auf die Erde geflogen. Eines der Ergebnisse dieses Ereignisses war das Aussterben der Dinosaurier. Wie gesagt, wir werden das noch später ausführlich besprechen. Ich möchte nur mal die Dimensionen schon klar machen. Nicht? Also ein kleiner Meteorit führt immerhin zu einiger Verwüstung und zu Verletzten. Ein größerer Asteroid könnte eine Millionenstadt zerstören. Und der noch größere, wenn er wirklich einschlägt, der rüttelt die Erde komplett durch. Was sich damals abgespielt haben muss, vor 65 Jahren Millionen, und zwar in den Jahrtausenden nachher, entzieht sich sicher unserer Vorstellungskraft. Dagegen verblassen auch die schlimmsten Horrorszenarien, die heutzutage in Bezug auf den Klimawandel und so weiter vorgeführt werden. Das war das bisher oder eines der bisher katastrophalsten Ereignisse, die die Erde betroffen haben. Nun stellen Sie sich Folgendes vor, noch einmal die Verknüpfung 21. Dezember und 15. Februar. Die Leute, die davon überzeugt waren, dass am 21. Dezember die Welt untergehen wird, hätten, biologisch völlig nachvollziehbar, wenn der Meteorit und der Asteroid nicht am 15. Februar gekommen wäre, sondern sagen wir, am 17. Dezember des Vorjahres, dann wäre es klar, da sind die Vorboten, jetzt geht's los. Und wenn der Papst nicht im Februar dieses Jahres, sondern am 15. Dezember zurückgetreten wäre, ein weiteres Omen, seit 700 Jahren ist kein Papst mehr zurückgetreten. Die drei Ereignisse zusammen, die könnten sehr gut, und wir werden uns die Psychologie von Weltuntergangsszenarien noch genauer anschauen, die könnten sehr gut als Begründung in Anführungszeichen für einen drohenden Weltuntergang genommen werden. Prophezeiungen des Weltuntergangs, der Apokalypse, wir kommen auch darauf noch zurück, wie gesagt, ich gebe hier nur eine allgemeine Einleitung, zunächst einen Überblick. Prophezeiungen der Apokalypse oder des Weltuntergangs gab es in den letzten 20 Jahren insgesamt 7 Mal. Für das Jahr 1993, 1994, 1997, 1999, 2000, klar, Jahrtausendwende ist immer ominös, 2004 und jetzt eben die letzte 2012. Unsere Frage wird lauten, wir werden es einigermaßen zu beantworten versuchen, wie kommt es denn dazu, dass der Mensch immer wieder den Untergang der Welt prophezeit? Wollen das einige Leute oder wollen wir überhaupt, dass die Welt untergeht? Das ist ja doch interessant. Und interessant auch, dass wir das in allen Kulturen haben. Wir werden auch darauf noch, wie gesagt, genau zurückkommen. In praktisch allen Kulturen, in allen Gesellschaften gibt es Vorstellungen natürlich vom Weltanfang, aber auch vom Weltende. Und das Weltende wird meistens in ziemlich grauenvollen Bildern gezeichnet. Was aber wäre ein Weltuntergang? Wir nehmen den Ausdruck sehr leichtfertig in den Mund. Definitionsgemäß, genau genommen, wäre ein Weltuntergang das Ende von allem. Nicht nur das Ende der Erde. Die Erde ist ein vollkommen belangloser Planet in einem unermesslichen Universum. Ein Weltuntergang würde bedeuten, das Ende des Universums. Das heißt, es gäbe nachher nichts. Für uns irgendwie schwer vorstellbar, nichts. Wenn wir im Alltag sagen, ja, schau mal da hinaus, was ist dort, ah, da ist nichts, da ist sehr wohl etwas, also eine ganze Menge. Aber dieses physikalische oder auch metaphysische Nichts, das absolute Nichts, ist für uns nicht vorstellbar. Aber, und da können wir Physikern und Astronomen wohl Glauben schenken, das Universum wird wohl eines Tages tatsächlich untergehen. Auch dieses Thema wird uns noch beschäftigen. Ich kann es aber im Voraus beruhigen. Nach einigermaßen seriösen Berechnungen in ungefähr 5 bis 12 Milliarden Jahren. Also da brauchen wir uns wirklich keine Sorgen zu machen, so können wir uns ganz, ganz gemütlich zurücklegen. Bei einer Fernsehdiskussion zum Thema im bayerischen Fernsehen vor etlichen Monaten saß ich gemeinsam mit einem Astrophysiker und einem Psychologen und der Astrophysiker hat dann eben gesagt, ja, die Welt wird in circa 5 bis 12 Milliarden Jahren untergehen, worauf der Psychologe sagt, ach, das beruhigt mich, ich habe schon befürchtet, Sie sagen 5 bis 12 Millionen Jahren. Was natürlich für uns auch ziemlich gleichgültig wäre. Also Weltuntergang wäre, wie gesagt, das Ende von allem. Für uns irgendwie nicht oder kaum vorstellbar. Weltuntergänge als Urbedürfnis. Wie schon gesagt, in allen Kulturen finden Sie Szenarien des Weltuntergangs. Es scheint gerade so zu sein, dass der Mensch von gewissen Sehnsüchten nach der Apokalypse regelmäßig heimgesucht wird. Und hier würde ich gleich mal 3 Punkte vorwegnehmen, warum uns Katastrophen im Allgemeinen, auch kleinere, und warum uns der Weltuntergang, die Möglichkeit des Weltuntergangs fasziniert. Irgendwie kann sich ja keiner von uns der Faszination, die davon ausgeht, wirklich entziehen. Erstens, jede Katastrophe hat eine entlastende Funktion für diejenigen, die sie nicht betrifft. Da braucht nicht gleich ein Meteorit einzuschlagen oder ein Asteroid kommen. Es genügt doch bitte eine große Schneeverwehung. Und die hilft uns, einen uns sowieso unangenehmen Termin abzusagen. Wir kommen ja nicht weiter. Es kommt uns gerade recht, diese kleine Katastrophe. Bei größeren Katastrophen, wie gesagt, vorausgesetzt, sie betreffen uns nicht unmittelbar, werden plötzlich verschiedene Widrigkeiten des Alltags nicht interessant. Nicht? Das sind die schlechten Schulnoten des Sohnes oder der Tochter plötzlich im Hintergrund. Da ist die längst fällige Gasrechnung im Hintergrund und so weiter und so weiter. Und wir sind dann fast irgendwie enttäuscht, wenn dann wieder der normale, zum Teil langweilige Alltag einkehrt und wir halt nicht mehr uns entlastet fühlen können. Jetzt müssen wir endlich die Rechnung zahlen, jetzt müssen wir endlich uns mit den Schulnoten wieder beschäftigen. Jetzt müssen wir endlich wieder den Einkommensteuerbescheid ausfüllen und so weiter. Solange die Katastrophe anhielt, hat das niemand erwartet, weil Leute mit der Katastrophe befasst waren. Der zweite Punkt, wir dürfen unsere eigene Natur nicht verschönern. Zu den vielen Eigenschaften, die wir Menschen haben, gehört auch so etwas wie eine Erleichterung darüber, es betrifft andere, nicht mich. Wir bedauern dann zwar diese Menschen, auch wenn das in 1000 Kilometern Entfernung passiert, aber naja, wir sind schon wieder davongekommen. Wunderbar. Fast eine gewisse Schadenfreude. Solange, wie gesagt, nur die anderen betrifft. Dritter Punkt. Katastrophen vermitteln, hier ist einen positiven Aspekt, die Perspektive eines Neuanfangs. Natürlich kann diese Perspektive auch nur der haben, den die Katastrophe nicht betrifft, der nicht von der Katastrophe hinweggerafft wird. Und da ist es auch interessant, wir werden da noch viele Beispiele in der Vorlesung uns anschauen, dass bei allen, mir sind keine anderen bekannt, dass bei allen Weltuntergangsszenarien, sei es vor religiösem Hintergrund oder sonst wie, irgendwo ein Schlupfloch bleibt, ein paar überleben immer und dann geht es mit der Welt immer irgendwie weiter. Denken Sie an Katastrophenfilme. Eine Filmgattung, die sich ja großer Beliebtheit erfreut. Gut gemachte Katastrophenfilme spielen regelmäßig Millionen von US-Dollar oder Euro oder was auch immer ein. Da haben Sie auch wiederum das Miterleben, schreckliche Szenen, aber ich sitze ja gemütlich im Wohnzimmer, mir passiert ja nichts. Das ist zum Glück nur virtuell. Aber so wie jeder Katastrophenfilm hat die Botschaft, ja, es gibt Schuldige, irgendwer hat irgendwas vermasselt und jetzt kommt es zur Katastrophe. Dann große Zerstörung natürlich. Einige überleben aber und es gibt sogar immer, das braucht man offenbar, ein paar Helden, die inmitten der Katastrophe im allerletzten Augenblick dann noch aufgrund ihrer Genialität, aufgrund ihrer Tapferkeit und was auch immer, es schaffen, die ganz große Katastrophe abzuwenden. Oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Das fasziniert und beruhigt. Es gibt immer noch ein paar Menschen, die können sogar die Welt retten. Es gibt andere, die können sie zerstören, das ist ganz klar. Aber hier sind die interessant, die uns das Gefühl vermitteln, ja, einige werden immer da sein, die werden die große Katastrophe abwenden. Und wie gesagt, die Botschaft, die meisten solcher Filme haben, entschuldigen Sie, ich habe vergessen, das abzustellen und möchte das gerade rechtzeitig tun. Die Botschaft solcher Filme, also irgendwer hat einen Fehler gemacht, nicht die Naturzerstörung und so weiter. Und jetzt kommt die Katastrophe, aber es gibt einen Neuanfang und jetzt machen wir alles besser. Das sind die drei psychologischen Elemente von Katastrophen. Wie gesagt, entlastende Funktion. Mich betrifft es nicht. Und drittens eben die Aussicht auf einen Neuanfang. man hört ja immer wieder im Alltag, also, naja, das geht ja alles bald unter, ne? Das hat ja keine lange Dauer, das wird eh nichts und so weiter, hoffen, dass es bald passiert, aber eben mit der stillen Hoffnung, dass es nachher weitergehen wird, ja sogar besser sein wird. Inwieweit das nun tatsächlich bei Katastrophen stimmt, werden wir uns auch objektiv anschauen müssen. Katastrophen haben, natürlich, bitte.
Dienen Katastrophenmaßnahmen nicht vielleicht auch dazu, das Verhalten von Menschen irgendwie zu verändern, sie zu sensibilisieren, ja, in Bereichen,
sicher,
in denen es vielleicht Problemfelder gibt, also was,
ja,
die Umwelt betrifft, dass man
den Katastrophenszenarien
und dass man dann eben sich ein bisschen ändert oder so.
Katastrophenszenarien können auch als Druckmittel eingesetzt werden, das wird eines der Themen auch in der Vorlesung sein. Es geht dabei immer wieder auch um das Verhalten der Menschen zu ändern. Das haben sie auch bei religiös motivierten Katastrophenszenarien, nicht nur in der Bibel, auch etwa in der griechischen Mythologie haben sie Menschen gegen Gott versündigt. Hier schickt er ihnen die Flut, die Sintflut, Sündflut. Zwei überleben, sie dürfen auch Tiere mitnehmen. Und nach 40 Tagen, wie es in der Bibel heißt, kommt dann endlich wieder Land in Sicht und es geht wieder weiter. Die Schuldigen sind bestraft, die Guten dürfen jetzt weitermachen. Aber nachdem sich diese Szenarien seit Menschengedenken immer wieder wiederholen, könnte man zynisch sagen, ja, wie oft muss denn die Welt zerstört werden, damit endlich nur die Guten überleben?
Die Sintflut war ein Tsunami, ne? Da kann ich noch
mal. Bitte?
Die Sintflut war ein Tsunami. Den wir dann irgendwie mythisch.
Ja, die gibt es ja tatsächlich nicht nur in Mythen. Und da ist dann die Frage, wie man sie interpretieren will. Rein naturwissenschaftlich ist ein Tsunami, so katastrophal, wie auch immer er sich auswirkt, ein relativ gut erklärbares geologisches Ereignis. Aber wir kommen noch auf all diese Punkte zu sprechen, bitte.
Gerade dieser Sintflut gibt es aktuell eine relativ sinnvolle Theorie. Dass es das Schwarze Meer war.
Ja, Sie nehmen schon Dinge vorweg, die kommen noch. Ich darf jetzt gleich die Themen, die uns hier im Detail beschäftigen werden, im Überblick kurz Revue passieren lassen, damit Sie also gleich sehen, was Sie konkret hier erwarten wird. Die erste Frage wird natürlich sein, was Katastrophen überhaupt sind und in welchen Formen sie auftreten. Das wird uns noch heute beschäftigen. Flutkatastrophen und Flutmythen, ein ganz wichtiges Thema. Überflutungen gibt es tatsächlich jedes Jahr irgendwo. Da werden ganze Landstriche zerstört, ganze Dörfer stehen unter Wasser. Daher hat dieses Phänomen auch in der Mythologie eine große Bedeutung. Das Wasser ist ja ein Symbol des Lebens auf der einen Seite. Wasser ist für uns lebensnotwendig, ohne Wasser könnten wir nicht leben. Wasser ist aber auch in großen Massen auftretend, eines der gefährlichsten Elemente auf der Erde. Man kann einer Flut nicht einfach davonlaufen. Und daher, wie Sie sehen werden, haben Überflutungen nicht nur in der Realität, auch in der Mythologie immer wieder eine ganz große Rolle gespielt. Und dann werden wir einen Überblick uns verschaffen über apokalyptische Szenarien einst und jetzt. Was gab es da so für Weltuntergangsvorstellungen in der Bibel zum Beispiel, in anderen Sagen, Märchen, Mythen und so weiter. Eine ganze Fülle von Weltuntergangsszenarien, zum Teil aus heutiger Sicht völlig skurril, aber es ist ganz interessant, sich zu vergegenwärtigen, auf welche Ideen da Menschen schon gekommen sind, auf welche Art und Weise die Welt untergehen könnte. Dann wird ein Überblick geben über die tatsächlich aufgetretenen Katastrophen in der Erdgeschichte. Da gab es seit ungefähr 500 Millionen Jahren 5 große Katastrophen, die dazu geführt haben, dass jeweils ein beträchtlicher Teil der gesamten Tier- oder auch Pflanzenwelt zerstört wurde. Also Phasen des Massenaussterbens. Und die letzte habe ich vorhin schon erwähnt, vor 65 Jahren Millionen, als die Saurier, und nicht nur die Saurier verschwunden sind. Zugleich vorweg bitte, man darf sich diese Katastrophe nicht so vorstellen. Da kam der große Asteroid geflogen, so wie der Mount Everest. Und das war um 16.17 Uhr und um 17.20 Uhr ist der letzte Saurier gestorben. So schnell ging das nicht. Gestorben sind unmittelbar nur die sich in der Nähe des Einschlags befanden. für das Aussterben aller übrigen, schätzt man, sind insgesamt 500.000 bis 1 Million Jahre verstrichen. Solche Konsequenzen hatte also dieser Asteroideneinschlag, dass auf der Erde bis zu 1 Million Jahre, bis zur Dauer von 1 Million Jahren, permanent Katastrophen stattgefunden haben, Vulkanausbrüche, Erdbeben, die Sonne verfinsterte sich, Ascheregen und so weiter. Und das, wie gesagt, über Jahrhunderttausende. Aber das wird uns noch später näher beschäftigen. Also Katastrophen der Erdgeschichte werden natürlich hier ein Thema sein müssen. Dann Katastrophen der Menschheitsgeschichte. Einen eigenen Abschnitt werde ich einem Einzelereignis in der europäischen Geschichte widmen, nämlich dem Erdbeben von Lissabon vom 1. November 1755. Nur so viel vorweg, dieses Erdbeben war bei weitem nicht das größte, das die Menschheit erlebt hat, aber es war eine geistige Erschütterung. Es hat wie kaum ein anderes Ereignis, wie kaum ein anderes Naturereignis, philosophische Konsequenzen gehabt. Weil es philosophische Denkmodelle, Weltbilder erschüttert hat. Deswegen wird das, wie gesagt, ein eigener kleiner Abschnitt zu behandeln sein. Dann werde ich Gefahren aus dem Weltall behandeln, wie vorhin schon gesagt, 15. Februar und so weiter. Asteroiden, Kometen, Meteoriten, Meteoroide, was es da so alles gibt. Wie wahrscheinlich ist der Einschlag in absehbarer Zeit? Wie häufig kommt es in der Erdgeschichte zu solchen gewaltigen Einschlägen wie vor 65 Jahren, Millionen und so weiter? Müssen wir uns davor fürchten in nächster Zeit oder haben wir noch ein bisschen Zeit? Natürlich in dem Zusammenhang wird uns auch die Frage beschäftigen, wie groß besteht die Gefahr, dass uns Außerirdische anfallen. Da gibt es ja unterschiedlichste utopische und Science-Fiction-Szenarien. Wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass es Außerirdische gibt? Und wie wahrscheinlich ist es, dass die eines Tages uns hier auf der Erde besuchen kommen? In esoterischen Kreisen und unter Fantasten gibt es einige Leute, die glauben, die Außerirdischen sind ja sowieso unter uns, sie bestimmen uns sogar, nur wir wissen es nicht so genau. Na gut, wir werden uns das dann genauer anschauen. Eine methodologische, wissenschaftstheoretische Frage, die uns auch beschäftigen wird müssen, ist, was sind Prognosen? Wie sicher sind Prognosen überhaupt? Ganz allgemein und in Bezug auf Katastrophen ganz konkret. Und was sind im Unterschied zu Prognosen Prophezeiungen? Und in dem Kontext wird auch die Rede sein von selbsterfüllenden Prophezeiungen. Wir Menschen haben ja eine sehr, sehr vertrackte Psyche. Wir können ja auch Dinge dadurch herbeiführen, dass wir sie prophezeien oder auch prognostizieren. Die wären sonst gar nicht gekommen. Nicht? Das ist so ein einfaches Beispiel. Man stellt sich vor, es gibt also in allen Medien verlautet, plötzlich die Prognose, wie in Wien etwa, nächste Woche wird der Weißwein knapp. Ja, nicht auszudenken. Es käme zum Hamsterkäufen und tatsächlich wäre nächste Woche der Weißwein knapp. Das heißt, Sie können das austauschen, falls Sie keinen Weißwein trinken, Sie können einen Kaffee nehmen, Sie können auch Seife nehmen, das ist zwar nicht Essen, aber jeden möglichen Gebrauchsgegenstand. Es kommt bei so einer Prognose immer zu Hamstereinkäufen und damit wären die Gegenstände wirklich knapp. Also das ist zum Beispiel eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die Medizin bietet da sehr viele Beispiele, wo also Menschen allein dadurch krank werden, weil sie vorauszusehen glauben, dass sie krank werden, weil sie bestimmte Symptome schon erkennen und damit beginnt ein Prozess, wo auch ein gesunder Mensch dann tatsächlich binnen kürzester Zeit krank werden kann. Der wäre zwar nie krank geworden, wenn er sich nicht damit beschäftigt hätte, dass er krank werden oder vielleicht sogar sterben könnte. Mir persönlich sind 2, 3 Leute dieser Art bekannt. In meinem Bekanntenkreis, denen kann man, da hilft überhaupt nichts, denen kann man nicht sagen, rational, objektiv, du hast nicht, du bist nicht krank. Nein, jedes Zeichen, alles wird also hier so interpretiert, das ist die Bestätigung der Krankheit, die natürlich immer schlimmer wird und grundsätzlich eigentlich nicht heilbar ist. Wirtschaftsprognosen, nicht wahr? Die heutige Finanzkrise ist ein gutes Beispiel auch. Wir kommen auch darauf noch zurück. Die Prognose, dass Geld knapp wird, führt natürlich dazu, dass es tatsächlich knapp wird, weil alle Leute das, was sie haben, sofort abheben, sofort zum Bankomat rennen und so weiter, um ihr Geld zu retten. Und dann gibt es tatsächlich Schwierigkeiten bei der Bank. Also, ein interessantes Thema. Inwieweit kommen Katastrophen bloß dadurch zustande, dass der Mensch sie durch seine eigene komische Psychologie verursacht. Ein weiteres Thema, das ist ja heute und nicht nur heute, seit Jahrzehnten schon ein Dauerthema, Klimawandel, Klimakatastrophe. Was ist da dran? Kommt es zur großen Katastrophe in nächster Zeit oder in den nächsten Jahrzehnten? Da gibt es Horrorszenarien, die nicht entgangen sein können, wie unverbrochen ja davon in den Medien berichtet wird. Ist der Mensch schuldig am Klimawandel? Wandelt sich das Klima überhaupt oder sind das vielleicht nur Märchen und Propaganda? Was stimmt es an all dem? Das werden wir uns analytisch, auch wissenschaftstheoretisch etwas genauer dann im Laufe des Semesters, eher schon gegen Ende des Semesters, anschauen. Ein psychologisches Grundmuster, das bei Katastrophen und Szenarien, Katastrophenszenarien auch immer wieder mitspielt, das wurde schon angedeutet, Schuld und Sühne. Irgendwer muss schuldig sein. Man nimmt Katastrophen nicht einfach so hin. Und es muss Strafe geben. Es kommt die große Flut oder es kommt der Komet oder irgendetwas. Und damit natürlich verbunden auch die alte Metapher Hölle und Paradies. Das haben sie nicht nur im Christentum, das haben sie in vielen Kulturen, jedenfalls irgendwas Vergleichbares. Nicht wahr? Das ewige Feuer, die ewige Verdammnis. Aber auf der anderen Seite für die Guten, nicht so paradiesische Zustände für alle Ewigkeit. Wie schon angedeutet, wird auch ein wichtiges Thema sein, Katastrophen oder Katastrophenvorstellungen als politische Druckmittel. Man kann politisch bestimmte Maßnahmen, bestimmte Gesetze und so weiter umso leichter durchsetzen, wenn man sie mit einer durch die drohende Katastrophe rechtfertigt. Der Mensch muss sein Verhalten ändern, muss man irgendwelche Gesetze einführen, denn wenn er so weitermacht, dann verursacht er die Katastrophe. Wie objektiv dann die vermeintliche oder wirkliche Katastrophe ist, das spielt keine Rolle. Und der letzte Punkt, die letzte Frage hier sein, ganz kurz formuliert, gibt es Hoffnung? Eines ist klar, eine Welt, und die Rede ist hier nur von der Erde, nicht vom gesamten Weltall. Ohne Katastrophen ist offenbar nicht denkbar. Die Erde ist keine ruhige Kugel. In der gesamten Erdgeschichte, wir werden es sehen, gab es immer wieder zum Teil gewaltige Katastrophen. Es gibt heute in Abständen von Wochen, Monaten oder auch nur Tagen, da und dort verschiedenste Katastrophen, Naturkatastrophen, aber auch technische Katastrophen und so weiter. Also ohne Katastrophen geht es anscheinend nicht. Wir leben auf einem unruhigen Planeten, das ist trivial und der wird sich auch in absehbarer Zeit nicht beruhigen. Das ungefähr in ganz groben Zügen jetzt vorweg, welche Themenbereiche ich hier genauer darlegen möchte. Falls Sie irgendwann, jetzt oder im Laufe des Semesters, bestimmte Aspekte noch zusätzlich interessieren, bitte mir das rechtzeitig zu sagen. Ich bin da flexibel genug und die Vorlesung soll ja auch die Möglichkeit zur Mitarbeit Ihrerseits bieten. Ja, soweit also das, was uns hier im Weiteren bevorsteht. Das erste Thema, wie schon angekündigt, möchte ich ja heute behandeln. Klarerweise die Frage, was sind Katastrophen und Krisen überhaupt? Wann kann man davon reden? Der Ausdruck Krise zunächst stammt aus dem Griechischen und bedeutet ursprünglich Entscheidung. Entscheidung in einer kritischen Situation. In weiterer Übersetzung bedeutet Krise die Zuspitzung einer bestimmten Situation. In der Medizin spricht man vom kritischen Zustand eines Patienten. Entweder überlebt er jetzt oder nicht, wenn er die Krise geschafft hat, dann geht es wieder aufwärts. Wir sprechen von Wirtschaftskrisen. Die jetzige scheint schon sehr lange anzudauern. Irgendwann ist dann der wirklich kritische Punkt erreicht. Einfach erholt sich dann unter Anführungszeichen, in Analogie zur Medizin, die Wirtschaft. Oder es gibt tatsächlich den totalen Crash. Nicht Weltuntergang, aber den Untergang der Weltwirtschaft. Man spricht von persönlichen Krisen, verursacht durch verschiedene Erlebnisse, Ereignisse, durch die Nichterfüllung bestimmter Vorstellungen, Wünsche und so weiter, Todesfälle und vieles mehr. Und dafür gibt es dann die Kriseninterventionszentren und vieles mehr. Aus unterschiedlichen Gründen kann ein Mensch in eine kritische Situation geraten. Im Allgemeinen verwenden wir den Ausdruck Krise auch in zum Teil harmlosen Situationen. Das ist aber sehr kritisch jetzt, nicht wahr? Bis im Alltag eine ständig gebrauchte Floskel. Eine Welt ohne Krisen ist, wie gesagt, genauso wenig denkbar wie eine Welt ohne Katastrophen. Und Krisen gab es auch in der Erdgeschichte, wenn man diesen Ausdruck also jetzt noch weiter aufdehnen möchte, nämlich dort, wo es dann zum großen Aussterben einer signifikanten Zahl von Lebewesen gekommen ist, also Krisen in der Evolutionsgeschichte. Der Begriff Krise ist allerdings nicht exakt zu definieren, wie diese wenigen Bemerkungen vielleicht schon zeigen. Er bedeutet ganz allgemein eben nur eine Situation, die sich zuspitzt, die dann zu einer Katastrophe führen kann oder eben sich auch wieder beruhigt. Und was sind jetzt Katastrophen eigentlich? Sie werden, da können Sie nachschauen, wo Sie wollen, keine exakte, verbindliche Definition vorfinden. Weil Katastrophe, das Empfinden von Katastrophen, von vielen subjektiven Faktoren abhängt. Was ist nicht alles eine Katastrophe in unserem Leben? Wenn ein Studierender bei einer Prüfung durchfällt, kann das eine Katastrophe sein oder als Katastrophe empfunden werden. Wenn sich der Hund im Wohnzimmer auf den neuen Teppich entleert, welche Katastrophe? Das Auto springt nicht an, ein Termin wird verpasst, auch eine Katastrophe. Keine Sorge, diese Banalitäten werden uns im Weiteren hier nicht beschäftigen. Das sind keine Katastrophen, das sind singuläre Ereignisse, die ärgerlich sind natürlich. Aber mit den Katastrophen, um die es hier gehen wird, haben die nichts zu tun. Ich möchte damit nur sagen, dass der Ausdruck Katastrophe von uns sehr inflationär verwendet wird, oft bezogen wird auf relativ, objektiv gesehen, völlig harmlose Ereignisse. Und gerade diese subjektive Dimension der Katastrophe macht auch eine objektive Definition sehr schwierig. Im Allgemeinen, aus naturwissenschaftlicher Perspektive, gilt als Katastrophe, wenn ein Ereignis eintritt, bei dem eine signifikante Anzahl von Lebewesen, insbesondere Menschen, zu Schaden kommen. Über die signifikante Anzahl kann man dann streiten. Wie viele müsste es denn sein? Zynisch gefragt, damit es eine Katastrophe ist. Genügen 3 Tote oder müssen es 30 Tote sein oder noch mehr? Bitte.
Die meisten würden das auch auf zum Beispiel eine Katastrophe für die Stadt XY, dass man es auf einer bestimmten Gruppe, also wenn eine bestimmte Prozentsatz sozusagen.
Das kommt noch dazu. Die Regionalität von Katastrophen, nicht? Also was jetzt in einer bestimmten Stadt oder in einer bestimmten Region sich ereignet, braucht objektiv gesehen in Bezug auf die gesamte Erde kein besonders bedeutendes Ereignis zu sein, aber für die Betroffenen ist das ein negatives Ereignis. Wie gesagt, die allgemeinste Definition, die man finden kann und die einigermaßen präzise ist, eine Katastrophe ist ein Ereignis mit einer signifikant hohen Zahl von geschädigten Lebewesen, insbesondere Menschen. Ich habe wiederholt die Formel geprägt, das subjektive Ausmaß einer Katastrophe nimmt mit dem Quadrat der Entfernung zum Katastrophenort ständig ab. Was heißt das? Bleiben wir bei dem Hund, der sich auf den Teppich entleert hat. Das ist schon eine subjektiv empfundene Katastrophe, oft stärker empfunden als das Eisenbahnunglück in Bolivien mit 24 Toten. Das ist weit weg. Und Sie brauchen nur die Massenmedien zu beobachten, Nachrichten im Fernsehen etwa, über welche Formen von Katastrophen wird berichtet, wie nahe sollen sie sein oder wie weit entfernt müssen sie sein. Bei einer Regionalnachricht etwa im Fernsehen, 19 Uhr, Wien heute, wird man jedes einzelne Ereignis regional in der Stadt natürlich als Katastrophe schon präsentieren. Bei den Weltnachrichten, ein Meteoriteneinschlag ist natürlich jedem Sender eine große Meldung wert, das ist ganz klar. Ansonsten hängt es halt davon ab, wenn eine Maschine der Air France, wie vor einigen Jahren geschehen auf dem Weg von Rio nach Paris abstürzt mit über 220 Toten, dann wird natürlich darüber in allen Medien tagelang berichtet. Wenn eine unbekannte nigerianische Privatlinie irgendwo im afrikanischen Dschungel abstürzt, wird das zwar vermeldet, aber natürlich nicht mehr in dieser Größenordnung. Das heißt, dass hier Distanzen gewissermaßen geschaffen werden, je näher uns irgendetwas liegt, umso größer ist auch die Katastrophe. Ein Erdrutsch in Bolivien oder in Ecuador mit 120 Toten wird natürlich vermeldet. Würde nur ein Mensch bei diesem Erdrutsch in Ecuador sterben, dann würde das hierzulande oder in Deutschland oder in der Schweiz nicht mehr vermeldet werden. Das würde nur vermeldet werden, wenn in Niederösterreich bei einem Erdrutsch ein Mensch stirbt. Dann wäre das auf jeden Fall in den Lokalnachrichten eine Meldung wert. Also die Medien, die Massenmedien, wenn Sie sie beobachten, sind ein Gradmesser gewissermaßen für das Empfinden des Ausmaßes von Katastrophen. Klar, weil die Medienmacher auch ziemlich genau wissen, was die Leute hören wollen, was sie fasziniert. Man stellt sich vor, es gäbe nichts zu berichten an einem Tag. Es ist nichts passiert. Das ist das Schlimmste, was in den Medien passieren kann. Ja, vor längerer Zeit mal mit einem Journalisten gesprochen, der mir gesagt hat, der Autounfall von Jörg Haider im Oktober 2008, natürlich hat das niemand zugegeben, war für die Journalisten, nicht nur in Österreich, auch außerhalb, das Beste, was ihnen passieren konnte. Es gab an den Tagen, Samstag war es, soweit ich mich erinnern kann, es ist eigentlich nichts weiter passiert. So mancher mag schon am Freitag, Donnerstag krampfhaft gesucht haben, ja, worüber berichte ich am Samstag, wir brauchen irgendwas. Und dann verunglückt er tödlich um 3 Uhr in der Nacht. Na bitte, mehr hat man nicht gebraucht. Das klingt zynisch natürlich, aber genauso läuft es. Wenn die Medien keine Katastrophenberichte hätten, dann wäre das Ganze eine sehr, sehr öde Landschaft. Dann müssen sie ihre Katastrophen erfinden, wie schon angedeutet. Kann man das ja auch, dann kann man ein bestimmtes Ereignis zur Katastrophe hochstilisieren, da hat man wieder, was man haben wollte. Also, Katastrophen haben eine objektive Dimension, man kann sie messen, man kann Erdbeben etwa nach der Richterskala messen, man kann Überflutungen messen nach dem Ausmaß, wie viel Regen fällt pro Quadrat oder Kubikzentimeter, pro Zeiteinheit und so weiter. Das sind die objektiv messbaren Daten, aber keine Katastrophe. In jeder Katastrophe geht auch das subjektive Empfinden derselben irgendwie ein. So viel ganz, ganz generell dazu, was Katastrophen eigentlich sind. Nun, in welchen Formen treten Katastrophen auf? Gut, darauf würden Sie wohl bei einigem kurzen Nachdenken auch selber kommen. Es gibt im Wesentlichen 3 Arten oder 4. Bei der vierten kann man darüber diskutieren. Formen oder Arten von Katastrophen. Erstens Naturkatastrophen. Na, was sind das? Erdbeben, Vulkanausbrüche, Tsunamis, extreme Hitze und Dürre, Überflutungen, extreme Kälte, massive Schneeverwehungen, Lawinenabgängen, aber auch Hungersnöte, verursacht eben durch Dürrekatastrophen und so weiter, dann quasi als sekundäre Naturkatastrophen und natürlich nicht zuletzt Epidemien. Zumindest regional oder sogar im Extremfall weltweit verbreitete Krankheiten, die ziemlich plötzlich auftreten und sich auch längere Zeit Haltung gegen die unter Umständen auch kein wirkungsvolles Mittel verfügbar ist. Also das sind im Wesentlichen die Naturkatastrophen. Die zweite Form der Katastrophen sind technische Katastrophen. Flugzeugabstürze, Eisenbahnentgleisungen, Massengrabagen auf Autobahnen, Störfälle in Atomkraftwerken, Katastrophen mit Öltankern, Schiffsunglück ganz allgemein, Unglück in einem Bergwerk, also Katastrophen, die im Rahmen unserer Technologie passieren, entweder durch technische Defekte oder menschliches Versagen oder beides zugleich. Wir werden später zu all diesen Punkten auch noch verschiedene Beispiele natürlich uns genauer anschauen. Es kann eine Naturkatastrophe natürlich sekundär auch eine technische Katastrophe bewirken. Das vielleicht eindrucksvollste Beispiel der neueren Zeit ist der Tsunami in Japan, Fukushima, und als Folge davon der Störfall in dem Atomkraftwerk. Eine technische Katastrophe, die ohne die vorhergehende Naturkatastrophe wohl nicht passiert wäre. Es kann umgekehrt eine technische Katastrophe zu einer Naturkatastrophe führen. Das hört man immer wieder, dass ein Öltanker ein Leck hat oder sinkt. Ein Ölteppich breitet sich am Meer aus. Hunderte, Tausende von Tieren verenden, also eine technische Katastrophe verursacht eine Naturkatastrophe. Das heißt, die beiden sind nicht immer getrennt voneinander, sondern können ineinander eingreifen und damit sekundär dann eine noch größere Katastrophe als jede für sich allein betrachtet verursachen. Die dritte Katastrophenform ist der Mensch selber. Der Mensch als Katastrophe. Der wird uns auch noch näher beschäftigen, das habe ich in meinem Überblick eigentlich gar nicht gesagt. Also Katastrophe Mensch wird auch ein Thema noch in dieser Vorlesung sein. Vor allem zwei Dinge sind es, die, wo der Mensch katastrophal agiert, dass sie einerseits Kriege, bedenken Sie, dass die beiden Weltkriege ungefähr 100 Millionen Todesopfer gefordert haben, bezahlte Verwundeten oder für immer Invaliden und so weiter, gar nicht mitgerechnet. Ich weiß nicht, ob die Zahl überhaupt genau bekannt ist. Das ist eine gewaltige menschliche Katastrophe, eben verursacht durch den Menschen selber. Und die zweite, der zweite von Menschen verursachte Katastrophenkomplex sind Naturkatastrophen wieder, vor allem das Aussterben unzähliger Organismenarten, die der Mensch, welches der Mensch verursacht, indem er permanent Lebensräume zerstört. Also drei Formen von Katastrophen: Naturkatastrophen, technische Katastrophen und vom Menschen gemachte Katastrophen. Wobei, wie schon gesagt, die Grenzen fließend sind. Es kann eine Katastrophe, Katastrophenform eine andere Katastrophenform mit beeinflussen. Oder sie können sich wechselseitig rückwirkend gewissermaßen auch oder wechselwirkend beeinflussen. Ich habe noch eine vierte Katastrophenart angedeutet, nämlich kosmische Katastrophen. Was wir bisher, also die drei bisher genannten sind hier auf der Erde, nicht? Also Erdbeben, Vulkane, Tsunamis, Überflutung und so weiter, genauso wie technische Katastrophen, Flugzeugabstürze etc. etc. Auch was der Mensch anrichtet, ist hier auf der Erde natürlich und nicht irgendwo in den Weiten des Weltalls. Nun gibt es im Universum Katastrophen, die alles übersteigen, was unserer Vorstellungskraft irgendwie zugänglich ist und die nur Und deswegen ist fraglich, ob man hier von Katastrophe im engeren Sinne reden kann. Die ja praktisch nur theoretisch von Physikern, Astrophysikern und so weiter rekonstruiert werden, weil diese Katastrophen oft schon vor langer Zeit passiert sind und erst jetzt aufgrund des verspäteten Lichteinstrahls überhaupt bekannt wird, dass dort und dort vor so und so vielen Jahrmillionen eine Katastrophe stattfand. Kosmische Katastrophen vom größten Ausmaßes sind zum Beispiel Kollisionen von zwei oder mehreren Galaxien. Eine Galaxie oder Milchstraße besteht aus ungefähr, im Durchschnitt ungefähr 100 Milliarden Sonnen oder Sternen. Wir stellen uns das vor, falls Sie sich das vorstellen können, dass drei solcher Systeme miteinander kollidieren. Das entzieht sich eigentlich unserer Vorstellung. Das ist nicht eine Massenkramblage auf der Autobahn. Dreimal 100 Milliarden, eine Masse von dreimal 100 Milliarden Sonnen prallt aufeinander. Wenn wir Katastrophe, wie vorhin, zumindest annäherungsweise definieren, als Ereignis, bei dem eine signifikante Anzahl von Lebewesen zugrunde geht oder beschädigt wird, dann ist es eben fraglich, ob diese Definition auch solche kosmische Ereignisse zutrifft. Denn wenn diese drei Galaxien, um bei diesem ganz allgemeinen Beispiel zu bleiben, die da kollidiert sind und eine Explosion verursacht haben, die also unvorstellbar ist, wenn auf keinem dieser Himmelskörper dort sich Lebewesen befanden, dann war das eigentlich keine Katastrophe. Es war ja niemand betroffen. Es sind halt 300 Milliarden Sonnen oder Sterne explodiert. Gut, braucht uns nicht weiter beunruhigen, wenn das eine Entfernung von 1,3 Milliarden Lichtjahre hat, ja, sollen die dort kollidieren, wie immer sie auch wollen, es betrifft uns nicht. Nur können wir das nie wissen. Es wäre natürlich schade, wenn bei solchen Ereignissen, und da gibt es ja die Kosmologen, Astrophysiker, die genau wissen, es gibt ja viele Formen solcher kosmischer Ereignisse mit gewaltigen Explosionen und so weiter, rote Riesen und weiße Zwerge, schwarze Löcher und all das, nicht wahr? Das sind Ereignisse, die also alles übersteigen, das hier auf der Erde passieren kann. Wenn, wie gesagt, bei niemandem zu Schaden kommt, dann ist das eigentlich keine Katastrophe. Schade wäre es natürlich, wenn bei so einem Ereignis dann eine intelligente Zivilisation zerstört werden würde. Das wäre dann die ultimative Katastrophe. Eine ganze Zivilisation wie die unsere wird damit zerstört. Aber wie gesagt, das wissen wir nicht und das können wir auch nicht wissen. Über Außerirdische werden wir zwar noch reden, das heißt, über Außerirdische selber können wir nicht reden, weil ihre Existenz nicht erwiesen ist. Aber über die Möglichkeit außerirdischer Lebewesen werden wir uns unterhalten können. Wenn also bei diesen kosmischen Katastrophen niemand zu Schaden kommt, ist das eigentlich keine Katastrophe. Deswegen erwähne ich diese Form von Katastrophe als vierten Punkt gewissermaßen in Klammern. Bitte.
Ja, aber es gibt schon sein, dass durch so eine Supernova eine Eiszeit auf der Erde ausgelöst wird.
Das kann natürlich sein, dann betrifft es uns. Ja. Ich rede hier von Katastrophen, die weit weg sind. In dem Augenblick natürlich, in dem du irgendeinen Stern relativ nahe zur Erde, also nicht ein paar Kilometer, sondern schon relativ nahe zur Erde explodiert und dann die Erde zufriert oder was auch immer, dann haben wir eine Katastrophe, die ultimative Katastrophe hier auf der Erde. Das wäre dann ein Beispiel dafür, wie ein kosmischer Impact, wie man im Fachjargon sagt, der Erde ausgelöscht haben wird, wovon wir dann nichts mehr wüssten. Im Universum gibt es ständig Unruhe, nur sind die Dimensionen so gewaltig, dass wir, wie gesagt, davon, wenn überhaupt erst sehr viel später überhaupt irgendwas erfahren, und dass das alles so weit weg ist, dass es uns überhaupt nicht betrifft. Ich habe in meinem Buch Die Boten der Nemesis gleich auf dem Klappentext das Beispiel ein Reklambändchen. Ich kenne alle diese gelben, schönen, kleinen Bücher. Würde ein Reklambändchen aus der österreichischen Nationalbibliothek verschwinden, dann wäre das für die Bibliothek eine viel größere Katastrophe als für das Universum das Verschwinden von 100 Galaxien. Denn die österreichische Nationalbibliothek hat, soviel ich weiß, ca. 10 Millionen Bücher oder etwas mehr noch Objekte insgesamt, mögen es 15, 20 Millionen sein, ich weiß es nicht auswendig, aber ungefähr diese Größenordnung. Also wenn da ein kleines Bändchen verschwindet, ist das schon vergleichsweise katastrophal. Bei dieser geringen Zahl von Büchern, 10, 20 Millionen, während das Universum aus ungefähr 100 Milliarden Galaxien besteht. Nur rechnen Sie das durch, wenn Sie zu Hause Zeit und Lust haben, verglichen mit dem Reklambändchen in der Nationalbibliothek. Von den 100 Milliarden Galaxien ein paar Millionen verschwinden, wird das die weitaus geringere Katastrophe als der Verlust eines kleinen Büchleins in unserer Nationalbibliothek. Also das nur nochmal zur Veranschaulichung von Größenordnungen. Die kosmischen Katastrophen, also die als Katastrophen und Anführungszeichen stattfinden, permanent eigentlich stattfinden, haben gewaltige Ausmaße, die sich unserer Vorstellung großteils wohl entziehen. Aber sie betreffen uns nicht, haben uns bisher zumindest nicht wirklich betroffen. Sogar die Asteroiden, die da auf die Erde geflogen kamen, auch vor 65 Jahr Millionen, führten immerhin nicht dazu, dass die gesamte Erde ausgelöscht wurde, sondern nur unter Anführungszeichen, dass bestimmte Tiergruppen ein für alle Mal verschwunden sind. Wenn also draußen im Weltall, in den unermesslichen Weiten des Weltalls, ganze Galaxien explodieren und so weiter, dann ist es eben fraglich, inwieweit wir da von einer Katastrophe reden wollen, wenn, aber das wissen wir eben nicht, wenn dort keine Lebewesen zu Schaden kommen. Also so viel zunächst allgemein zur Frage, was sind Krisen und Katastrophen und in welchen Formen treten sie auf? Noch einmal hier auf der Erde, klar, Naturkatastrophen mit Erdbeben, Tsunamis und so weiter, technische Katastrophen, technische Unglücke jeder Art, von der Massenkarambolage auf der Autobahn bis zum Versinken eines Passagierschiffs, Titanic, eines der bekanntesten Beispiele und vieles mehr. Von Menschen gemachte Katastrophen und dann, wie gesagt, in Klammer, Ereignisse im Kosmos, die unter Umständen katastrophale Auswirkungen haben, wenn es dort belebte Objekte gegeben haben sollte. Gibt es dazu vielleicht Fragen oder Bemerkungen noch? Gut, dann mag das jetzt zunächst einmal genügen. Was sind Katastrophen? Wie treten sie auf? Kommen wir zurück zum Weltuntergang jetzt. Das war ja der Ausgangspunkt und das wird ja auch im Weiteren immer wieder ein Thema sein. Ich habe das vorhin angedeutet. Ein Weltuntergang definitionsgemäß ist es nicht oder wäre nicht mit den drei oder vier Formen von Katastrophen irgendwie vergleichbar, sondern ein Weltuntergang, wörtlich genommen, wäre das Verschwinden der gesamten Welt, das heißt das Verschwinden von ungefähr 100 Milliarden Galaxien mit jeweils ungefähr 100 Milliarden Sonnen oder Sterne und noch einmal Milliarden, Milliarden von Planeten. Wird das jemals der Fall sein, kann das Universum verschwinden? Im 19. Jahrhundert, nicht zuletzt unter dem Einfluss des Physikers Clausius, entwickelte man ein Schreckensszenario, an dem bis heute und einem weiteren festgehalten werden kann, nur wird das nicht so bald kommen, wie man im 19. Jahrhundert glaubte. Wovon hier die Rede ist, ist ein physikalisches Prinzip, das Prinzip der sogenannten Entropie. Das ist, vereinfacht gesagt, allgemein Unordnung, ein Maß für Unordnung. Etwas genauer. Im Universum wird Wärme und Licht verbreitet, das ist trivial. Unsere Sonne erwärmt unsere Erde. Nun wissen wir, und das ist soweit trivial, dass Wärme immer nur von warmen auf kalte Körper übergehen kann und nicht umgekehrt. Natürlich, der kalte Körper hat keine Wärme, also kann er nicht den warmen erwärmen. Wenn Sie zu Hause einen Holzofen haben und Feuer machen, wird es im Zimmer oder in der Küche, wo immer der Ofen steht, allmählich wärmer. Die Wärme geht vom warmen Ofen auf die kalten Gegenstände über. Nur müssen Sie natürlich, wiederum trivial, ständig nachlegen, damit der Ofen auch weiterhin in Betrieb bleibt. Wenn Sie nicht mehr nachlegen, wird es eine Weile noch brennen und lodern, dann aber ist der Ofen buchstäblich aus. Und es wird sich das Wohnzimmer oder die Küche, wie auch immer, wieder abkühlen. Nun kann man dieses kleine, anschauliche Beispiel übertragen auf den gesamten Kosmos. Dass nämlich eines Tages die Wärmereserven des Kosmos zu Ende sein werden, dass es zu einer kosmischen Energiekrise kommen wird. Aber zum Unterschied des Holzofens zu Hause ist im Kosmos niemand da, der nachlegt. Und es scheint einleuchtend, dass irgendwann einmal alle Wärmereserven der Sonnen und Sterne verbraucht sein werden und sich der gesamte Kosmos abkühlt. Man spricht dabei von einem Wärmetod. Die Wärme des Kosmos ist gestorben. Bitte schön.
Aber die Wärme verschwindet ja nicht ins Nichts, sondern die Wärme verschwindet ja nicht in das Nichts, sondern das, was im Umfeld der Wärme ist, das wird ja gewärmt. Das heißt, die Wärme bleibt ja energetisch wohl,
ja, aber
wohl zur Gänze erhalten.
Des Universums.
Na, sagen wir so, Sie haben jetzt nicht einen Ofen, wir haben drei oder vier Öfen. Nicht, die sich gegenseitig dann noch gewissermaßen aufheizen. Aber irgendwann verbrennen alle drei oder vier, ich meine nicht die Öfen, sondern der Inhalt. Und wenn keine aktive sozusagen Wärme von irgendwelchen Sternen und so weiter abgegeben werden kann, werden sich auch die Objekte abkühlen, die zuvor gewärmt worden sind.
Aber es gibt ja immer wieder Umwandlungsprozesse hinsichtlich der Sterne, die kollidieren miteinander und es sind ja wieder völlig andere Konstellationen.
Aber hier geht es darum, Sicherheit, das ist irgendwie auch nicht so leicht vorstellbar, aber dass die Wärme des gesamten Kosmos, nicht ein paar Sterne, wenn unsere Sonne kollabieren würde, wäre das zwar eine Katastrophe für unsere Erde und für die anderen Planeten, ganz klar, aber der Kosmos bliebe dabei unberührt. Nicht? Wenn aber die gesamte Wärme im Kosmos, wenn alle Wärmereserven des Kosmos aufgebraucht sind und wie gesagt, es ist niemand da, der nachlegt, dann ist der Wärmetod die Konsequenz und die zweite Konsequenz der Kältetod. Nachdem die Wärme im Universum tot ist, kommt es zur Erkältung, buchstäblich, der Lebewesen auf der Erde, die werden dann den Kältetod sterben. Bitte.
Im Prinzip kommt es zu einer Temperaturangleichung eines bestimmten Volumens halt. Mehr ist es nicht. Und da Lebewesen davon leben, dass es Temperaturunterschiede gibt und dass Energie, zum Beispiel auf der Erde von der Sonne.
Lebewesen entziehen im weitesten Sinn dem Kosmos Wärme und Energie. Indem sie einen Trick gemacht haben, gewissermaßen, dass sie, um sich selbst zu erhalten, das Chaos in ihrer Umgebung vergrößern. Jedes Lebewesen muss irgendwas fressen. Ganz klar. Damit entzieht es Energien, Wärme, Stoffe und so weiter seiner Umgebung. Das sei jedes Lebewesen zerstört, bis zu einem Grad seine Umgebung, indem es körpereigene Ordnung aufbaut. Aber all das kann nur so lange gut gehen, solange es insgesamt global und kosmisch genügend Energiereserven gibt. Oder genügend Wärme. So, jetzt habe ich im 19. Jahrhundert, wie gesagt, das ist dann der berühmte Entropiesatz oder das Gesetz der Entropie. In der Gesamtbilanz nimmt die Entropie im Kosmos zu. Es wird einfach gesagt immer kälter. Und damit kommt es zu einer Unordnung. Dahingehend, dass wie gesagt auf der einen Seite alle Wärme abstirbt und dort, wo es Lebewesen gibt, hier auf der Erde zunächst einmal, wird alles vor Kälte erstarren. Im 19. Jahrhundert, wie gesagt, war das eine gespenstische Vorstellung, die ja fast der Apokalypse im Neuen Testament gleichkommt. Inzwischen aber beruhigen uns. Physiker, ich habe das schon eingangs gesagt, bitte kannst nicht nachrechnen, da muss ich den Physikern, Astrophysikern Glauben schenken. Bis es soweit ist, wird es 5 bis 12 Milliarden Jahre dauern. Also noch verfügt der Kosmos über so viel Energie und Wärme, dass wir uns wirklich ganz, ganz in Ruhe, entspannt zurücklehnen können. Nichts wird uns passieren. In unseren Lebzeiten sicher nicht, bitte.
Das ist also nur auf die Sonne bezogen, wenn wir das jetzt für uns rechnen? Oder beziehen wir nur woanders her Wärme als außer von der Sonne?
Ja, wir sind hier von der Sonne abhängig. Nicht? Da sind zunächst einmal die Pflanzen, die Photosynthese, die photosynthetisch ernähren und die dann ihrerseits die Grundlage bieten für andere Lebewesen, die von Pflanzen sich ernähren und andere, die sich von Tieren ernähren. Also diese Ernährungskette gewissermaßen geht von der Sonne aus. Würde die Sonne erkalten, würde sie zunächst einen roten Riesen aufblähen, wie das ja im Universum ständig mit Sternen und Sonnen passiert, und dann zu einem schwarzen Loch schrumpfen, dann wäre sie auf der Erde aus. Aber nicht im Universum, denn das, die Entropie, nicht? Also das Modell vom 19. Jahrhundert, das wie gesagt nach wie vor Gültigkeit hat, die Entropie bezieht sich auf das gesamte Weltall. Nicht wenn unsere Sonne oder wenn alle anderen, nicht alle, aber viele anderen Sterne und Sonnen irgendwo in unserer oder in anderen Milchstraßen untergehen, dann wird die Welt untergehen, sondern wenn es keine Sonne, keine Sterne mehr gibt. War das die Antwort auf die Frage?
Ja, mir ist nur vorkommen, Sie im Kosmos mit Sonne gleichgesetzt.
Nein. Unsere Sonne ist ein winziger Punkt unter den Abermilliarden anderer Sonnen, also nur eines. Also die Entropie bezieht sich, wie gesagt, auf alles. Wir hier sind zunächst mal natürlich von der Sonne abhängig. Die erwärmt unseren Planeten, die liefert, wie gesagt, zunächst den Pflanzen überhaupt Lebensmöglichkeiten, die wieder erlauben den Tieren das Leben und eben auch uns Menschen. Also würde die Sonne erlöschen, dann gäbe es uns natürlich nicht mehr und es gäbe kein Lebewesen auf der Erde hier, aber das wäre nicht die kosmische, also das Ende des gesamten Kosmos. Wie gesagt, bis dahin haben wir mindestens 5 Milliarden Jahre Zeit, mögen es 4,8 Milliarden Jahre sein, auch damit können wir, glaube ich, ganz, ganz gut leben.
Wenn man davon ausgeht, dass die Sterne zu unterschiedlichen Zeiten entstanden sind, warum geht man nicht dann davon aus, dass...
Also sicher, unsere Sonne dürfte ungefähr ein Alter haben von 5 Milliarden Jahren. Das Alter des Kosmos schätzt man auf 12 bis 13 Jahrmilliarden. Das heißt, zu unterschiedlichen Zeiten entstanden in den Weiten des Weltalls Sonnen und Sterne. Viele davon sind eben längst so weit, dass sie verglüht sind. Unsere Sonne hat noch eine ganze Weile Zeit. Die hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, schon gar nicht überschritten. Natürlich, das nur am Rande. Alles unter der Voraussetzung gesagt, dass das Universum nach dem Modell der Big Bang, des Urknalls, eben einmal vor 12, 13 Milliarden Jahren entstanden ist und jetzt ungefähr die Hälfte hinter sich hat oder vielleicht zwei Drittel hinter sich hat. Es gibt ein anderes Modell, das immer wieder auch nebenbei erwähnt, zur Sprache gebracht wird, das ist das Steady-State-Modell, das heißt, das Universum gab es ja immer schon, aber in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, nicht? Also, ja, Milliarden, implodiert es, bricht in sich zusammen und entsteht dann wieder aus Neuem. Dann wäre es für uns auch irgendwann einmal aus, für die Erde und für unser Sonnensystem, für das ganze Universum, aber es würde sich wieder aufs Neue entwickeln. Es sind beide Vorstellungen natürlich zwei Nachteile, nämlich in Bezug auf unsere Anschauung. Die erste Vorstellung, das Universum entstand einmal, einmalig, jetzt etwa vor 12, 13 Milliarden Jahren, und zwar aus dem Nichts. Das muss man sich vorstellen. Ich habe mal einen Kosmologen gefragt, bitte, Herr Kollege, was meinen Sie jetzt mit Nichts? Ja, das ist ein bisschen vorhin angedeutet, Nichts ist ein absoluter Nichts. Das ist nichts aus Nichts, unsere Alltagssprache. Es gab also nichts. Man darf auch nicht fragen, was war vor dem Urknall, weil der Ausdruck vor, ein Zeitwort, kann sich nicht auf etwas beziehen, wo nichts ist. Da gab es ja auch keine Zeit. Na, da hat der Kosmologe gesagt, ja, da gab es eine Singularität. Ja, da war ich genauso schlau wie vorher. Wo und wie ordne ich dann die Singularität ein? Also war da wirklich nichts? Oder war da die Singularität? Was ist die Singularität? Woher kommt sie? Ich habe da eine gewisse Schwierigkeit. Es gibt ein ziemlich altes Buch inzwischen eines amerikanischen Nobelpreisträgers und Physikers Steven Weinberg, in deutscher Übersetzung mit dem Titel Die ersten drei Minuten in der Entstehung des Universums. Der hat das Buch damals als Student gekauft, das erschien irgendwann Mitte der 70er Jahre und dachte, der Titel des Buches, das ist irgendwie so ein, ja, ein Blickfang, das hat der Verlag absichtlich gemacht und hat das Vorwort gelesen, um gleich zu sehen, der Autor meint das wirklich wörtlich. Er beschreibt in diesem Buch die ersten drei Minuten nach dem Urknall. Ich bin Evolutionstheoretiker, aber kein Kosmologe. Kein Evolutionstheoretiker wäre imstande oder würde ernst genommen werden, wenn er behaupten könnte, behaupten würde, er beschreibt jetzt die ersten drei Minuten nach der Entstehung der katzenartigen Raubtiere. Schwachsinn. Die sind nicht aus einer Singularität plötzlich entstanden. Die Leoparden, Tiger und Wildkatze und Puma und so weiter, die langen gleitenden, in langen Zeiträumen gleitend entwickelt. Es gab irgendwann sowas wie eine Urkatze oder ein Urraubtier. Das will ich damit sagen, das sind zwei ganz verschiedene Denkmodelle und zwei ganz verschiedene Zugänge. Die Evolutionstheorie, also diese mit der Evolution hier auf der Erde beschäftigt, mit der Evolution des Lebens, hat einen völlig anderen Zugang, eine völlig andere Methodologie als Kosmologen, die sich mit der Entstehung und Entwicklung des Weltalls beschäftigen, die dann oft nur hochkomplizierte mathematische Modelle präsentieren und da muss nur die Mathematik stimmen. Also wie gesagt, es bleibt eben irgendwie unbefriedigend, Urknall, eine einmalige, unvorstellbare Explosion und so entstand die Welt. Was vorher war, die Frage ist nicht erlaubt. Da ist schon das Weltende eher vorstellbar, denn wir sind ja auch im Alltag gewohnt, dass alles irgendwie ein Ende findet. Auch wir selber werden nicht ewig leben. Aber das, was aus dem Nichts entsteht, das sind wir auch, das sind wir nicht gewohnt. Alles, was wir um uns herum sehen, hat irgendeinen Ursprung, auch wenn das sehr lange Zeiträume zurückliegt. Das zweite Modell eben, das Universum entsteht und vergeht ständig, ist vielleicht insoweit attraktiv, weil es uns von der Frage enthebt, wann entstand das Ganze? Das war ja schon immer da. Weniger attraktiv, weil wir es uns wieder überhaupt nicht vorstellen können. Ewigkeit ist für uns unvorstellbar. Wir rechnen, und nur so ist unser Erkenntnisapparat auch in der Evolution eingerichtet worden, mit überschaubaren Zeiträumen. Und können dann Anfänge und Endpunkte festlegen. Ewigkeit ist zwar ein metaphysischer Begriff, der auch Religionen und so weiter seine Bedeutung hat, aber kein Begriff, der unserer Anschauung zugänglich ist. Wir könnten auch sagen, gut, das eigentlich geht uns ja nichts an, nicht so, also wann das Universum entstand und ob es schon immer da ist und so weiter, aber natürlich ist der menschliche Forscherdrang damit unbefriedigt. Es gäbe dann noch eine dritte Möglichkeit, also neben Urknall und dem Modell der ständigen Implosion und Expansion. Die dritte Möglichkeit ist wesentlich älter als die physikalischen Theorien. Das ist die Möglichkeit, der liebe Gott hat das Ganze irgendwann erschaffen. Das ist dann erst recht unbefriedigend, denn dann bleibt die Frage, ja, und wer ist der liebe Gott? Was ist das für ein Wesen, das da so oder so, ich weiß es nicht, keiner von uns weiß es, gemacht haben soll. Und dann entstand das Universum. Es werde Licht und es ward Licht und so weiter. Sie kennen das alles. Bitte. Etwas lauter, bitte. Bei Urknall, also die Physiker und Kosmologen, Astrophysiker, wie man sich da mit diesem Thema beschäftigt, führen zumindest nicht eine völlig unbekannte oder unergründliche Größe ein. Denn die Singularität, von der da die Rede war, ist ja angeblich, das wird ja berechnet. Da kommt ja ein mathematisch konsistentes Modell heraus. Da müssen wir analog dazu fragen, ja, kann man Gott berechnen? Wenn man damit ähnlich oder gleich umgehen könnte wie mit dem Urknall, dann wäre beides gewissermaßen identisch, dann kann ich nicht mehr unterscheiden zwischen Physik und Metaphysik. Dann ist Gott dasselbe wie irgendeine Singularität. Da kann man auch sagen, ja, wozu brauche ich dann aber Gott? Also so oder so, für mich sind alle drei Vorstellungen nicht ganz befriedigend. Nochmal. Bitte?
Ich kann das halt, wenn ich will, mir denken, der Urknall ist der Schöpfungsakt.
Also, wir haben auf der einen Seite, wie gesagt, natürlich das Bedürfnis, und das, damit haben sich Menschen immer schon beschäftigt, in allen Kulturen, den Anfang der Welt zu ergründen. Das ist eine anthropologische Konstante gewissermaßen, eine kulturanthropologische Konstante, und dazu gibt es halt sehr viele verschiedene Modelle, die in der Physik heute oder Astronomie diskutiert sind, die zwei in den letzten Jahrzehnten vorwiegend, die Urknalltheorie und die religiösen Menschen, die Glaubenden, die brauchen das nicht, die halten nach wie vor an Gott fest, was immer das auch sein mag. Das Unbefriedigende, ich kann hier nur von mir reden, ist halt, dass in allen drei Fällen, wenn ich auch nicht Naturwissenschaften jetzt irgendwie mit religiösen Erklärungen auf eine Ebene stellen möchte, aber dass in allen drei Fällen ein Restproblem gewissermaßen bleibt, eine Größe und Anführungszeichen, die sich unserer Vorstellungskraft entzieht. Damit haben wir, da bin ich nochmal bei den ersten drei Minuten, und damit haben wir auf der einen Seite faszinierende kosmologische Modelle, geniale Modelle, die tatsächlich die ersten drei Minuten nach dem Urknall, ja sogar die ersten Sekunden mittlerweile, nach dem Urknall rekonstruieren. Uns aber dann doch irgendwie mit der Frage zurücklassen, gut, und was war da eigentlich? Nicht? Da hat der früh verstorbene Wiener Physiker Roman Sechsel einmal gesagt, das Problem für uns ist halt, wir wissen nicht, wer da urgeknallt hat. Das wissen wir wirklich nicht. Wenn aber vorher das nichts war, kann es auch Gott nicht gegeben haben. Es sei denn, wir stellen uns vor, nein, das ist wiederum nicht vorstellbar, es gibt ein Wesen im Nichts, das sich im Nichts entfaltet. Ja, das darf es eigentlich auch nicht geben. Wenn nichts nichts ist, dann kann es auch Gott nicht geben. Also, so oder so.
Ich glaube, es geht einfach darum, dass man naturwissenschaftlich oder wissenschaftlich zumindest, sage ich mal, eine Theorie entwickeln kann, diese anhand von Fakten überprüfen kann, schauen, ob die Theorie sound ist oder nicht. Und im anderen Fall sagt man halt, Magic Mind did it. Und egal, was ich sonst für eine Erklärung habe, stellt sich dann die Frage, was war vor Gott? Also wir stoßen immer an eine erkenntnistheoretische Grenze. Wenn man ehrlich sagt, sagt man einfach, ich komme hier zur Zeit zumindest noch nicht weiter.
Also grundsätzlich, dass wir uns auch später noch beim Thema Prognosen und so weiter beschäftigen, grundsätzlich, eine naturwissenschaftliche Theorie hat nicht die Aufgabe, anschaulich zu sein. Sie muss aber in sich stimmig, konsistent sein. Vieles in der Naturwissenschaft, viele, nicht nur Theorien, Modelle und so weiter, sind ja nicht anschaulich, wir versuchen sie nur in unsere Anschauung irgendwie zu übersetzen. Das einfachste Beispiel, dass der Erde eine Kugel ist, hat sie inzwischen zwar schon längst herumgesprochen, seit Jahrhunderten, Schon in der Antike war davon die Rede, nur ist das Wissen von irgendwie wieder verloren gegangen, bis zu Beginn der Neuzeit, wo die Leute die gute Gestalt der Erde herausgefunden haben. Aber in unserer täglichen Anschauung brauchen wir nicht so zu tun, als ob wir auf einer Kugel spazieren gehen würden. Das sehen wir auch nicht. Wenn Sie die Währinger Straße entlang gehen, Richtung Graben, dann merken Sie nichts davon, dass Sie auf einer Kugel gehen. Und die alte Frage, was machen die Neuseeländer und die Australier, die haben immer Kopfschmerzen und die picken da unten. Ja, dann kam Einstein mit der Relativitätstheorie, das muss man sich alles ganz anders vorstellen. Ja, leicht gesagt, im Alltag können wir es uns nicht so vorstellen, im Alltag können wir auch so tun, als ob wir auf einer Scheibe gehen. Das ist anschaulich, das sehen wir unmittelbar. Aber dennoch sollte heute niemand mehr daran zweifeln, dass die Erde annähernd Kugelgestalt hat, weil das nun geologisch, geografisch, physikalisch, mathematisch eindeutig klar ist. Und wie gesagt, wir brauchen uns das nicht anschaulich zu machen, es ist so. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, die wir immer wieder haben, dass naturwissenschaftliche Theorien nicht unbedingt unserem Alltagsverstand zugänglich sein müssen, sondern in sich stimmig sein müssen, eine bestimmte Erklärungskraft haben müssen. Man denkt an Atommodelle. Es hat kein Mensch, auch nicht Atomphysiker, jemals Atome gesehen. Ja, die fliegen ja da nicht herum, dass man sie greifen kann. Das sind also winzigste ist nicht einmal der richtige Ausdruck, Objekte. Und was versucht man da? Sie alle kennen wohl aus der Schule, aus dem Physikunterricht, Atommodelle. Das werden kleine Kugeln in Physik- oder Chemielehrbüchern gezeichnet, um das Abstrakte, das kein Mensch jemals gesehen hat, irgendwie in unsere Anschauung zu bringen, damit sich der Schüler ungefähr vorstellen kann. Nur darf er aber nicht glauben, dass sie wirklich kleine Kügeln sind. Die kleinen Kugeln, die kleinen Kügeln sind nur der Versuch, das Unanschauliche zu veranschaulichen. Gut, ungefähr so weit wollte ich heute kommen. Wir sind auch schon praktisch am Ende der heutigen Vorlesung. Gibt es noch Fragen oder Bemerkungen? Wenn das nicht der Fall ist, dann danke für Ihr Interesse und sehe Sie dann nächste Woche zur gleichen Zeit am gleichen Ort. Schönen Abend noch.